Und Sie beobachten vielleicht auch, dass diese Insektenwolke sich ein bisschen verschiebt, wenn die Person ihren Kopf zur Seite neigt. Dann sammelt sich die Insektenwolke nämlich eher hier. So ist die Insektenwolke gleich verteilt und so verteilt sich die Insektenwolke hier. Interessant dabei ist, dass wenn die Person versucht, schnell mit ihrem Kopf hin und her zu wackeln, in der Hoffnung, diese Insektenwolke loszuwerden, ändert sich daran überhaupt nichts. Sondern in dem Moment, in dem der Kopf in die eine Richtung gewackelt ist, ist die Insektenwolke schon wieder korrekt. Und wenn sie in die andere Richtung gewackelt ist, ist sie schon wieder hier korrekt. Das liegt daran, dass die Insektenbewegungen sich auf einer ganz anderen Zeitskala abspielen, die sind nämlich wahnsinnig flink, im Vergleich zu dieser Kopfbewegung. Sie verstehen, was ich meine? Okay. Wenn Sie das mitnehmen, dann haben Sie praktisch die Born-Oppenheimer-Näherung verstanden. Ich werde später darauf zurückkommen. Gut, zu unserer üblichen Wiederholung. Wir sind im Abschnitt 3, chemische Systeme. Also jetzt wird es wirklich relevant. Und da gibt es das Kapitel 10, das Wasserstoffatom. Zum Wasserstoffatom müssten Sie alle in der Lage sein, eine Schrödinger-Gleichung aufzustellen mit dem entsprechenden Hamilton-Operator. Und dann gibt es Lösungen zu dieser Schrödinger-Gleichung. Das sind Energieeigenwerte und Wellenfunktionen. Und die Eigenfunktion für das, was wir 1s-Orbital nennen, habe ich hier nochmal hingeschrieben. Das ist ein Psi in Kugelkoordinaten, das steht nicht dabei, also im Allgemeinen von R, Theta und Phi abhängig. Aber Sie sehen, da steht weder ein Theta noch ein Phi drin, weil die s-Orbitale kugelsymmetrisch sind. Sie sehen auch, da gibt es keine nicht-trivialen Nullstellen dieser Funktion. Das liegt daran, dass das 1s-Orbital eben einfach durch eine exponentiell abfallende Funktion beschrieben wird. Wenn Sie jetzt, weil Sie vielleicht Ihrem Semester irgendwie didaktisch was näher bringen wollen, sich vorstellen, Sie gucken sich ein Atom an, was einen Kern und ein Elektron hat, aber der Kern eine andere Kernladungszahl hat. Sie können es realisieren, indem Sie zum Beispiel ein Helium-Plus-Ion oder ein Lithium-2-Plus-Ion bekommen. Dann müssten Sie in dem Potential, was auf das Elektron wirkt, bei dem Sie ja Q1 mal Q2 in diesem Coulomb-Term haben, müssten Sie die Kernladungszahl einführen und Sie hätten dann als Coulomb-Potential statt minus E² durch 4pi epsilon 0r hätten Sie minus ZE² durch 4pi epsilon r und dadurch ändern sich die Energieeigenwerte und es ändert sich die Wellenfunktion oder die Eigenfunktion. Da sehen Sie, taucht hier so ein Z auf. Und dieses Z bedeutet, dass Sie beim Helium-Plus-Ion mit Z gleich 2, weil Helium einen zweifach positiv geladenen Kern hat, eine Eigenfunktion im 1s-Orbital bekommen, die kompakter um den Kern sitzt. Das hätten Sie erwartet, weil die Anziehungskraft zwischen Kern und Elektron größer geworden ist. Okay. Wenn Sie mehr Elektronenatome betrachten wollen, dann fangen Sie mit dem Heliumatom an und stellen Sie schnell fest, dass beim Heliumatom vielleicht noch nicht, aber spätestens beim Lithiumatom stellen Sie fest, dass der Spin eine wichtige Rolle spielt. Über den Spin habe ich, glaube ich, genug gesagt. Aber wichtig ist mir, dass Sie das Pauli-Verbot nochmal im Hinterkopf haben, was besagt, dass sich die Elektronen in einem Atom in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden müssen. Deswegen passen in ein 1s-Orbital nur 2 Elektronen rein, weil die haben das gleiche N, das gleiche L, das gleiche M, das gleiche S und Sie können sich in MS unterscheiden, das kann plus ein halb oder minus ein halb sein, deswegen 2 Elektronen im 1s-Orbital. Sobald Sie das dritte Elektron dazu bringen wollen, sagt Ihnen Pauli, muss ich die zweite Schale besetzen. Mathematisch formuliert sieht das Pauli-Verbot so aus, dass Wellenfunktionen beim Austausch zweier Teilchen antisymmetrisch sein müssen. Eine antisymmetrische Wellenfunktion für 2 Elektronen im 1s-Orbital steht hier. Das haben Sie in Ihrem Auftrieb stehen. Und ich möchte nur noch mal Ihnen zeigen, dass Sie verstehen, was daran antisymmetrisch ist. Wenn Sie überall hier, wo in Klammern eine 1 steht, eine 2 hinschreiben und überall dort, wo in Klammern eine 2 steht, eine 1 hinschreiben, ich glaube, das ist mir so wichtig, das mache ich sogar mal, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen stupide aussieht, also hier würde eine 2 stehen, da würde eine 2 stehen, da eine 1, eine 1, eine 2, eine 2, eine 1, eine 1. Dann sieht das Ding praktisch genauso aus, Aber hat sein Vorzeichen gewechselt. Das müssten Sie sehen, ja? Weil wenn ich Einser und Zweier tausche, dann steht das, was vorher in der ersten Zeile stand, in der zweiten Zeile umgekehrt und in der zweiten Zeile steht ein Minus. Das heißt, die Wellenfunktion Psi 1, 2 ist minus die Wellenfunktion Psi 2, 1. Das ist so wichtig, dass ich Sie frage, haben Sie eine Frage? Ist Ihnen das klar? Antisymmetrisch abgehakt, ja? So. Und warum ist das so gut? Weil Sie bei der Konstruktion von Wellenfunktionen, wenn Sie die antisymmetrisch machen, automatisch das Pauli-Prinzip erfüllen. Ich zeige Ihnen mal, was passiert, wenn Sie das Pauli-Prinzip nicht erfüllen würden. Dann würden Sie zum Beispiel irrwitzigerweise sagen, ich konstruiere meine Wellenfunktion, die sieht aus wie Phi 1s Alpha 1, Phi 1s 2 Alpha 2, Phi 1s 2 Alpha 2, Phi 1s 1 Alpha 1. Sie wissen natürlich, dass es Nonsens wäre, ja? Weil Sie wissen, dass Ihre beiden Elektronen nicht alle Quantenzahlen gleich haben müssen. Aber trotzdem sorgt die Mathematik dafür, für so einen Sicherungsmechanismus. Denn wenn Sie jetzt sehen, ich habe eine antisymmetrische Wellenfunktion, ich habe alle Quantenzahlen gleich, dann sehen Sie, dass die erste Zeile gleich der zweiten Zeile ist und dann gibt das Ganze Null. Und das bedeutet, dass antisymmetrische Wellenfunktionen automatisch dafür sorgen, dass das Pauli-Verbot erfüllt ist. Und deswegen hätten wir gerne antisymmetrische Wellenfunktionen. Das könnten Sie sogar irgendwie als Postulat aufschreiben. Dann haben wir Kapitel 12, mehr Elektronenatome. Da haben wir eben angefangen mit Helium, hatten gesehen, das ist ein Drei-Körper-Problem und wie im wahren Leben gibt es da Probleme. Das können Sie analytisch nicht mehr lösen. Und deswegen müssen wir Näherungen einführen. Und eine der Näherungen ist die sogenannte Orbitalnäherung. Das heißt, Sie haben eine Wellenfunktion Psi, die im Allgemeinen von sehr vielen Koordinaten abhängt. Ich habe hier R1, R2, Punkt, Punkt, Punkt geschrieben. Sie haben die Pantomime jetzt schon dreimal gesehen, deswegen mache ich es nicht nochmal. Sie erinnern sich, Koordinate 1, Koordinate Triple 2 gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, die ist anders als diese unter diese und so weiter. Deswegen von vielen Koordinaten abhängig. Und die Orbitalnäherung ist jetzt, dass diese Wellenfunktion geschrieben werden kann als ein Produkt aus einer Wellenfunktion nur für das erste Elektron mal einer Wellenfunktion nur für das zweite Elektron und so weiter. Sie sehen übrigens, das hatte ich hier schon verwendet. Ja? Hier sehen Sie ein Produkt aus Wellenfunktion für das erste Elektron mal Wellenfunktion für das zweite Elektron. Und jetzt muss man ja sagen, könnte man davon ausgehen, da ist ja die Kugelsymmetrie gebrochen, weil Sie noch eine Coulomb-Wechselwirkung zwischen verschiedenen Elektronen haben und so weiter, dass die Orbitale ganz anders aussehen, aber mit einer vernünftigen Näherung kann man wieder, und deswegen ist das Wasserstoffatom so wichtig, können wir in dieser vernünftigen Näherung wieder die Wasserstofforbitale verwenden. Hier steht gerade nochmal das 1s-Orbital. Der einzige Unterschied, den wir uns gönnen, ist, dass wir eine effektive Kernladungszahl Z Stern einführen. Das finden Sie nicht so überraschend, weil wir hatten hier schon Z eingeführt. Und dieses Z Stern spiegelt aber nicht genau die tatsächliche Kernladung für dieses Mehrelektronenatom wider, sondern ist eine, ich sage es mal flapsig, Mischung aus der Kernladung des Kerns und der Abschirmung der Elektronen, die sonst noch so da um den Kern herum sind. Und dann kann man eben die Orbitale von Mehrelektronenatomen aufbauen aus den Wasserstofforbitalen. Gut, und jetzt ist der nächste Schritt klar. Jetzt haben wir einfache Atome, Mehrelektronenatome. Jetzt wollen wir natürlich zu Molekülen gehen. Und der Schritt, den wir für Moleküle brauchen, ist eben, wir müssten jetzt quantenmechanisch verstehen, warum es überhaupt zu chemischen Bindungen kommt. Das heißt, wir müssen jetzt mit Molekülen anfangen. Ich hatte schon mehrfach gesagt, wir fangen natürlich mit dem einfachsten Molekül an, was Sie sich vorstellen können, nämlich nicht mal H2. H2 hätte ja zwei Kerne und zwei Elektronen. Wir nehmen ein H2+, was nur zwei Kerne und ein Elektron hat. Und H2 Plus ist tatsächlich irgendwie, wenn sie zu, weiß nicht, 5 Kelvin gehen oder sowas, auch ein bisschen stabil. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wofür stand nochmal Alpha und Beta? Dieses Phi1S1 hier vorne, das ist im Prinzip das, was hier steht. Das ist die sogenannte Ortswellenfunktion. Da steckten drin im Allgemeinen die Koordinaten R, Theta und Phi. Aber da es das 1s-Orbital ist, hängt es von Theta und Phi nicht ab. Aber das ist eine glückliche Vereinfachung. Und damit decken wir die Quantenzahlen n, l und ml ab. Und jetzt wissen wir, dass bei Mehrelektronenatomen auch noch der Elektronenspin eine Rolle spielt. Das heißt Spin up oder Spin down, ms plus ½ oder ms minus ½. Und die zugehörige Wellenfunktion zu dem Zustand mit ms plus ½ nennen wir Alpha und die mit ms minus ½ nennen wir Beta. Das heißt, das hier ist die Spinwellenfunktion und sagt uns eben, also ich gebe Ihnen ein Beispiel, was Sie über Alpha wissen. Sie wissen zum Beispiel, was passiert, wenn Sie den Operator SZ auf die Spinwellenfunktion Alpha loslassen. Sie wissen, SZ ist der Operator, misst die Z-Komponente des Spins. Und Alpha ist eine Eigenfunktion zu diesem Operator. Das heißt, das Ergebnis ist Eigenwert mal Eigenfunktion. Die Eigenfunktion ist Alpha. Das heißt, ich kann hier schon mal Alpha hinschreiben. Jetzt müsste ich noch den Eigenwert wissen. Wissen Sie den Eigenwert zu SZ Alpha? Das ist so eine typische Frage, wo 0 oder Pi oder sowas rauskommt. Aber in dem Fall ist es ein bisschen anders. Also, was, ja, was sagen Sie? Ein halb. Das stimmt. Wahrscheinlich würden wir Ihren Kommilitonen helfen, wenn wir sagen, es ist plus ein halb, weil für SZ Beta würden wir minus ein halb bekommen. Und wir bräuchten noch ein H quer. Und plus ein halb H quer ist der Eigenwert zur Eigenfunktion Alpha beim Operator SZ. Und deswegen wissen Sie, dass die Z-Komponente der Spinwellenfunktion Alpha plus ein halb H quer ist. Also Z Stern heißt die effektive Kernladung im Gegensatz zu Z, was eine Sternladung, eine Ker keine Stern, sondern eine Kernladung ist. Die Funktion von dem Z hier, glaube ich, war noch einigermaßen einsichtig. Das heißt, habe ich einen stärker geladenen Kern für mein Ein-Elektronenatom, rutscht das Orbital dieses einen Elektrons näher an den Kern ran. Die Energieeigenwerte ändern sich und so weiter. Jetzt könnte man sagen, okay, ich nehme jetzt ein Mehrelektronenatom. Dann müsste ich da ja auch Z einsetzen, weil der Kern eines Mehrelektronenatoms natürlich stärker geladen ist. Nehmen wir Lithium, dreifach geladener Kern. Jetzt ist es aber so, dass das dritte Elektron von diesem Lithiumatom wird gar nicht so stark von dem Kern angezogen, wie man erwarten würde für Z gleich 3. Warum nicht? Weil die Elektronen, die anderen beiden, die 1s-Elektronen, auch noch irgendwo da rum sind. Und wenn Sie jetzt das Bildchen haben, Sie haben den Kern der Mitte und da rum schon eine 1s-Elektronenwolke, dann spürt das dritte Elektron nicht mehr Z gleich 3. Das andere Extrem wäre, dass die beiden Elektronen, die negativ geladen sind, die dreifach positiv geladene Kernladung komplett kompensieren. Dann würden Sie sagen, das äußere Elektron spürt nur noch Z gleich 1. Das stimmt aber nicht genau, weil natürlich eine gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen vielleicht auch jenseits des Kerns ist. Und dann würde das dritte Elektron ein größeres Potenzial spüren. Und das drückt man aus in dieser effektiven Kernladung, die dann eben zum Beispiel, was weiß ich, 1,7 sein kann. Und dann passen sich eben die Orbitalausdehnung entsprechend an und die Energieeigenwerte passen sich entsprechend an. Man kann das durch Iterationsverfahren finden, bei dem Sie versuchen, Erwartungswerte für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der anderen Elektronen auszurechnen. Und dann können Sie natürlich sich überlegen, welches Potenzial spürt mein zum Beispiel drittes Elektron noch. Also ich habe den Kern und sage, mit einer großen Wahrscheinlichkeit sind die Elektronen irgendwo da. Da kann ich mir ausrechnen, was für ein Potenzial effektiv übrig bleibt. Ist aber nicht ganz trivial, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron 1 oder 2 irgendwo zu finden, auch von der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen 3 und so weiter abhängt. Aber also man kann, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, irgendwie das Ganze ganz ordentlich nähern und dann findet man eben dieses Z-Stern hier. Und ja, ich hatte Ihnen schon mal gezeigt, dass das Z-Stern für unterschiedliche Bahndrehimpulse unterschiedlich sein kann, weil die, Sie erinnern sich, ich habe die Abbildung schon so oft gezeigt, weil sie für verschiedene Quantenzahlen L unterschiedlich nah an den Kern kommen, auch noch innerhalb der inneren Elektronenwolken rein oder nicht, und dann ändert sich Z-Stern entsprechend auch. Also, wir fangen an mit dem H2-Plus-Molekül. Wir können das nachher auch, Gesundheit, auf das H2-Molekül erweitern. Sie wüssten jetzt schon, Achtung, H2-Molekül, zwei Elektronen, Elektronenspin, antisymmetrische Wellenfunktion. Das hätten Sie im Hinterkopf. Ja? Aber brauchen wir jetzt noch nicht, weil wir uns erstmal nur das H2-Molekül angucken. Und ein schematischer Aufbau des H2-Moleküls ist, dass ich irgendwo den Kern A habe, den Kern B und irgendwo das Elektron. Und das gibt dann dieses H2-Plus-Molekül. Und um jetzt Koordinaten zu definieren, nenne ich den Abstand zwischen den beiden Kernen groß R und den Abstand vom Elektron zum Kern A nenne ich klein r Index A und den Abstand vom Elektron zum Kern B nenne ich klein r Index B. Okay, was Sie ohne große Schwierigkeiten können sollten, ist, Sie sollten den Hamilton-Operator für dieses System aufschreiben können. Das ist nicht so schwierig. Sie müssten sich überlegen, was sind die kinetischen die Beiträge zur kinetischen Energie, müssten die entsprechenden Operatoren formulieren und Sie müssten sich überlegen, was sind die Beiträge zur potenziellen Energie und müssten die entsprechenden Operatoren formulieren. Da Sie ja keine Studiengebühren bezahlen, biete ich diesen Service trotzdem. Oder zahlen Sie eigentlich Studiengebühren? Nein. Sie bezahlen dann natürlich nur irgendwelche Verwaltungspauschalen oder sowas, ne? Für die Sie ja Gegenleistungen bekommen wie gutes, günstiges Essen oder Bus oder was auch immer. Okay. Der Hamilton-Operator setzt sich zusammen aus der kinetischen Energie des Kerns A. Das können Sie schreiben als minus h Querquadrat durch 2 mal die Masse des Kerns. Die Masse des Kerns beim H oder die Masse des Kerns A des H2-Plus-Moleküls ist gerade die Masse eines Protons.
Also
minus h Querquadrat durch 2 mal die Masse des Protons. Und dann haben wir den Laplace-Operator oder den Nappler-Operator zum Quadrat, der auf den Kern A wirkt. Damit meine ich, die Wellenfunktion, die uns nachher dieses Drei-Teilchen-Problem beschreibt, ist ja wieder eine Wellenfunktion, die von den Koordinaten des Kerns A abhängt, von den Koordinaten des Kerns B und von den Koordinaten des Elektrons, also eine Funktion im neundimensionalen Raum. Und dieser Nappler-Operator hier soll nur auf die Kernkoordinaten des Kern A wirken. Das ist die kinetische Energie für den Kern A. Und dann haben wir natürlich noch Nappler-Quadrat B für die Koordinaten des Kerns B. Und jetzt brauchen wir noch die kinetische Energie des Elektrons. Für die kann ich den Operator aufschreiben, minus h quer Quadrat durch 2 mal die Masse des Elektrons, nabla e Quadrat. Das sind die Operatoren für die Beiträge zur kinetischen Energie. Jetzt brauchen wir die Operatoren für die Beiträge zur potenziellen Energie. Und das sind Coulomb-Wechselwirkungen. Die kann ich schreiben als minus e Quadrat durch 4 pi epsilon 0. Und jetzt muss ich gucken, was wechselwirkt mit was. Das ist einmal das Elektron mit Kern A. Da stimmt Vorzeichen und e Quadrat. Und dann muss ich als Abstand 1 durch Ra einfügen. Und dann habe ich noch plus 1 durch Rb für die Coulomb-Wechselwirkung des Elektrons mit dem zweiten Kern. Und dann brauche ich natürlich noch die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den beiden Kernen. Die ist dann plus, weil abstoßend, e Quadrat durch 4 pi epsilon 0. Und dann habe ich 1 durch groß R. Das ist der Hamilton-Operator für das H2-Plus-Molekül. Die entsprechende Schrödinger-Gleichung können Sie analytisch nicht lösen. Was Sie aber machen können, ist, Sie können jetzt als nächstes die Born-Oppenheimer-Näherung verwenden. Und Sie ahnen schon, wie die funktioniert. Die Bewegung der Elektronen ist auf einer ganz anderen Zeitskala als die Bewegung der Kerne. Das heißt, ganz analog zu dem Beispiel mit der Mückenwolke ist es so, dass Sie, egal wie Sie mit Ihren Kernen irgendwelche Schwingungen veranstalten, die Elektronenwolke ist immer schon richtig. Oder Sie können es vielleicht ein bisschen professioneller formulieren, Sie entkoppeln die Bewegung der Kerne und die Bewegung des Elektrons. Das ist die Born-Oppenheimer-Näherung. Das heißt, wir nehmen ein festes R, einen festen Kern-Kernabstand, rechnen uns dann aus, wie die Elektronen dazu aussehen müssen. Dann variieren wir R. Wir rechnen uns die neue Elektronenwolke aus. Und dann bekommen wir sowas wie Energie in Abhängigkeit vom Abstand R. Hier sehen Sie nochmal eingeblendet in der Projektion die Skizze unseres Moleküls. Ganz analog zu dem, was ich an die Tafel gemalt habe. Und hier sehen Sie eine grafische Darstellung des Ansatzes, den man üblicherweise wählt, um hier zum Ziel zu kommen. Bitte gucken Sie sich zunächst mal die obere Zeile an. Da sehen Sie ganz offensichtlich durch ein A und ein B gekennzeichnet irgendwie die Position dieser beiden Kerne. Sie sehen, dass die den Abstand groß R haben. Und der Abstand groß R ist hier tatsächlich auch ziemlich groß. Ja, also Sie sehen, das ist ganz schön weit weg von dem. Dann sehen Sie hier nach oben aufgetragen ein Potential. Und dann sehen Sie diese roten Linien. Und diese roten Linien sind das Coulomb-Potential, was ein Elektron spürt durch die Kernanziehung. Das ist dieses minus e Quadrat durch 4 pi epsilon 0 R. Wobei R gleich 0 eben der Ort des Kerns ist. Das ist eine eindimensionale Darstellung von diesem dreidimensionalen Potential. Also nehmen Sie doch mal an, das Elektron ist hier in der Mitte dieses Potentials, dann ist das am Kernort, da wird es hingezogen. Und je weiter weg es vom Kern will, desto höher muss es dieses Potential klettern. Entschuldigung, ist Ihnen diese rote Kurve hier klar? Oder können Sie dazu was fragen? Das funktioniert, ja? Das Gleiche gilt natürlich hier drüben auch. Dann können Sie in dieses Potential die Energieeigenwerte eintragen. Der niedrigste Energieeigenwert ist der Energieeigenwert des 1s-Orbitals. Beim Wasserstoffatom minus 13,6 Elektronenvolt. Das ist hier als Strich eingetragen. Und hier drüben übrigens auch. Was könnte denn dieses Blaue hier sein? Okay. Da hatte ich jetzt ein bisschen gehofft, dass Sie enthusiastisch schreien. Ist doch klar. Das muss die Darstellung der Wellenfunktion sein. Und jetzt natürlich, wie konnte man es nicht sehen? Also, wie sieht eine Wellenfunktion für ein 1s-Orbital im Wasserstoffatom aus? Vorausschauend steht es hier irgendwie. Das ist irgendwie eine, setzen Sie z gleich 1, weil wir einen Wasserstoff haben, dann kriegen Sie irgend so eine abfallende E-Funktion mit E hoch minus R. Und das ist genau das, was Sie sehen hier. Ja? Das ist die Radialfunktion für das 1s-Orbital. Sie sehen also, in dieser Skizze hier oben haben wir einen Wasserstoffkern mit einem Elektron im 1s-Orbital. Und ganz weit weg da drüben einen zweiten Wasserstoffkern, der leider kein Elektron abbekommen hat. Ja, ich leide auch mit, aber ich kann Ihnen sagen, die Geschichte geht gut aus. Haben Sie eine Frage zur oberen Zeile? Nein. Jetzt ja, nähern wir uns schon dem Happy End sozusagen. Wir bringen die beiden Kerne nah zusammen. Der Abstand groß R ist viel kleiner geworden. Was passiert ist, dass das Potenzial, was ein Elektron spürt, jetzt natürlich entsprechend so aussieht. Das ist gerade die Summe dieser entsprechenden Potenziale. Und jetzt müssen wir überlegen, wie sieht die Wellenfunktion aus, die das Elektron dann annimmt, wenn sich es entsprechend in diesem Potenzial dieser beiden Kerne bewegt. So, Sie sehen schon blau, das sieht irgendwie so aus, als wäre das Elektron schön verteilt über beide Kerne, alle sind glücklich. Jetzt müssten wir nur noch mal mathematisch beschreiben, wie diese Funktion in blau hier aussieht. Und ein Ansatz ist, wir bilden eine Molekülwellenfunktion, denn genau das ist das, ja. Also wir haben hier ein sehr einfaches Molekül, nämlich zwei Kerne, ein Elektron, und wir würden jetzt gerne wissen, wie sieht diese Molekülwellenfunktion aus? Und haben Sie schon mal was von LCAO-Theorie gehört oder sowas? Ist das schon mal gefallen? Haben Sie den Begriff Molekülorbital schon mal gehört? Ja, okay. Und LCAO steht für Linear Combination of Atomic Orbitals. Und genau das machen wir. Wir bilden, um das Molekülorbital zu bekommen, eine Linearkombination der Atomorbitale. Das hört sich abstrakt an, ist aber eigentlich nicht so wahnsinnig schwierig. Wir suchen eine approximierte Wellenfunktion. Für H2 plus im Grundzustand. Und schreiben diese als Psi, wobei Psi eben jetzt die Molekülwellenfunktion ist. Als eine Linearkombination der beteiligten Atomorbitale. Ich lasse ein bisschen Platz und Linearkombination heißt, ich nehme irgendeinen Beitrag, den nenne ich jetzt mal Phi H 1SA. Damit meine ich, das ist ein Atomorbital, und zwar H des Wasserstoffs, Orbital 1s, das heißt Wasserstoffgrundzustand, und A um den Kern A herum. Das meine ich mit Phi H1SA. Also, wenn Ihnen das unsympathisch scheint, dann kann ich Ihnen sagen, dieses blaue Ding hier ist Phi H1SA. Also das ist die Wellenfunktion eines Wasserstoffatoms. Das ist gut, es ist nämlich ein Wasserstoffatom im 1s-Orbital. Das ist gut, weil wir sind hier im 1s-Zustand. Und was brauchen wir noch? A, es ist der Kern A. Deswegen haben wir Phi H1SA. Und dazu addieren wir jetzt noch plus Phi H1SB. Jetzt geht es aber nicht immer gerecht zu. Die sind nicht immer gleichberechtigt in dieser Linearkombination, sondern die haben irgendwelche Vorfaktoren und die heißen einfacherweise C-Index A und C-Index B. Also mit anderen Worten, wir sagen, die Molekülwellenfunktion, hier in blau gezeichnet, ist eine Mischung aus dem Atomorbital des Kerns A und dem Atomorbital von Kern B. Wir machen eine kleine Verständnisfrage. Wenn Sie die Molekülwellenfunktion Psi für die erste Zeile aufschreiben müssten, was wäre denn dann CB? Null. Vielen Dank. Ja. Weil Sie sehen, dass in dieser oberen Zeile nur das Elektron nur bei A sitzt und nicht bei B. Und im Allgemeinen ist natürlich, sind CA und CB haben irgendwelche Werte. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass ich Sie nochmal daran erinnern sollte, wie sieht dieses Phi H1SA denn als Formel aus? Und da wissen Sie, wo ich hindeute, nämlich hierhin. Das wäre Phi H1SA. Und jetzt ist es ja so, dass Sie vielleicht erwarten würden, dass wenn Sie die beiden Atomkerne zusammenbringen, noch ein Elektron dazu schmeißen, dass sich vielleicht die Form des Orbitals auch noch ein bisschen ändert im Vergleich zum Wasserstoffatom. Und Sie haben aber ein kleines Rädchen, an dem Sie drehen können, um wenigstens die Form ein bisschen verändern zu können. Wissen Sie, auf welches Rädchen ich abziele? Also, ich sage, ich will die Molekülwellenfunktion Psi zusammensetzen aus den Phi H1SA und Phi H1SB. Die sehen so aus. Aber ich hätte gerne noch eine kleine Möglichkeit, wenigstens ein bisschen justieren zu können, dass es der Realität ein bisschen näher kommt. Was können Sie an dieser Wellenfunktion hier drehen? Naja, Sie können Z-Stern anpassen. Und das dürften Sie auch bei dieser Linearkombination der Atomorbitale, da hätten Sie immer noch als sogenannten Variationsparameter Z-Stern. Das schreibe ich gleich mal dazu. Variationsparameter Z-Stern. Ich würde gerne eine Zeile noch aufschreiben, wo ich nochmal Ihre Aufmerksamkeit brauche. Und zwar geht es mir darum, dass die Atomkerne A und B ununterscheidbar sind. Mit anderen Worten, wenn Sie irgendein Experiment sich vorstellen, mit dem Sie zum Beispiel das Molekül fotografieren können und die Aufenthaltsorte von Kern, Kern und Elektron sehen auf diesem Foto, dann stellen Sie sich vielleicht vor, dass Sie da so schwarze Punkte sehen. Und diese schwarzen Punkte könnten durchaus unterschiedlich aussehen für Elektron und Kern. Größe, Masse, Ladung unterscheidet sich. Aber Sie können keine experimentelle Methode finden, mit der Sie den Kern A vom Kern B unterscheiden können. Die sind ununterscheidbar. Es gibt keine Wasserstoffkerne, die einen roten Punkt oder eine gelbe Fahne oder sonst irgendwas haben. Die sind ununterscheidbar. Und deswegen muss es so sein, dass in unserer Funktion Psi der Betrag von CA gleich dem Betrag von CB ist, weil Kerne ununterscheidbar sind. Und Sie kennen das Spielchen schon. Daraus kann ich zum Beispiel fordern, dass CA gleich CB ist. Dann wäre die Unterscheidbarkeit auch wiedergegeben. Ich kann aber auch fordern, dass zum Beispiel CA minus CB ist. Dann wäre auch immer noch der Betrag der gleiche. Ja, eine super Frage. Vielen Dank. Die Frage ist, was erzählt er da von Blödsinn? Er hat doch gerade oben gesagt, hier oben wäre CB 0 und CA 1. Und jetzt behauptet er, dass CA vom Betrag gleich CB ist. Das ist eine prima Frage. Und der Punkt ist, in dieser Situation sind die Kerne zu unterscheiden. Sie haben nämlich einen Kern, der hat ein Elektron abgekriegt, und Sie haben einen Kern, der hat kein Elektron abgekriegt. Das heißt, in diesem Experiment hätten wir gar kein Molekül, sondern wir haben einmal einen Kern mit Elektron und dann einen Kern ohne Elektron. Da muss CA nicht gleich CB sein. Wenn ich jetzt aber ein Molekül bilde, dann habe ich zwei Kerne und ein Elektron. Und wenn ich ein Foto mache, kann ich nicht mehr unterscheiden, was ist. Das ist der Unterschied. Vielen Dank, das war eine wichtige Zwischenfrage. Ja. Haben Sie noch eine? Ja? In dem unteren Bildchen hier würden wir tatsächlich haben CA gleich CB. Das haben Sie schon daran erkannt, dass Sie hier zwei positive Werte sehen, zum Beispiel. Das stimmt, da würde ich aber später noch mehr dazu sagen. Genau. Genau, die Frage war, gilt das nur für gleichatomige Moleküle? Die Antwort ist ja, das gilt nur für gleichatomige Moleküle. Die Frage war, wie kann man sich das C vorstellen? Das C kann man sich so vorstellen, dass Sie versuchen, irgendwie diese blaue Wellenfunktion rauszukriegen. Das müssten Sie eigentlich machen, indem Sie die Schrödinger-Gleichung lösen. Den Hamilton-Operator haben wir aufgeschrieben. Und jetzt können Sie versuchen, H Psi gleich E Psi aufzuschreiben. Und dann wäre Psi eine Wellenfunktion, die das Elektron in diesem Molekül beschreibt. Und die könnte zum Beispiel so aussehen wie diese blaue Funktion hier. Das Problem ist, Sie können die Schrödinger-Gleichung nicht analytisch lösen, weil sie zu kompliziert ist. Und deswegen machen Sie eine Näherung. Und die Näherung ist, ich nehme ein bisschen was von einer Wellenfunktion eines Wasserstoffatoms am Kern A und ein bisschen was von meiner Wellenfunktion am Wasserstoffatom oder Kern B und addiere die. Oder bilde eine Linearkombination. Und hier hätten wir sie im Wesentlichen einfach addiert. Also wir sagen, okay, die blaue Kurve hier entspricht praktisch einer blauen Kurve am Kern A und einer blauen am Kern B und die Summe ergibt ungefähr sowas. Und Sie hätten auch sagen können, im Allgemeinen, ich nehme 80% von der Funktion A und 20% von der Funktion B und diese Gewichtungsfaktoren, die wären CA und CB. Und im nächsten Schritt verkaufe ich Ihnen jetzt gerade, dass 80-20 nicht gegangen wäre, weil ich sage, der Betrag muss gleich sein, weil Sie die Kerne nicht unterscheiden können. Oder, um jetzt nochmal präzise auf Ihre Frage zu antworten, was sind die CA und CB? Das sind die Linearkoeffizienten der Linearkombination, die dann in der Superposition die Wellenfunktion ergibt. Also die Gewichtungsfaktoren für die Mischung aus den einzelnen Wellenfunktionen. Und jetzt kommt es natürlich, das ist wichtig, Sie haben im Allgemeinen erstmal keine Ahnung, was jetzt CA und CB sind. Sie könnten jetzt CA und CB versuchen zu variieren, um rauszufinden, wann komme ich denn am nächsten an die Realität meines Moleküls. Wie das geht, würde ich Ihnen gleich noch erzählen. Ich würde gerne nochmal auf die Linearkombination zurückkommen, und zwar die Linearkombination im Vektorraum, im zweidimensionalen Vektorraum. Da könnten Sie zum Beispiel den Vektor A, oder sagen wir vielleicht, das sei der Vektor C, und diesen Vektor C können Sie jetzt als Linearkombination zweier Vektoren a und b darstellen, wenn zum Beispiel der Vektor a dieses hier wäre und der Vektor b dieses hier, dann könnten Sie als Linearkombination zum Beispiel sagen, ich nehme, lassen Sie mich abschätzen, 1, 2, 3 mal den Vektor b. Das hier ist 3 mal der Vektor b. Und 2 mal der Vektor oder 1,5 mal der Vektor a. Und dann können Sie sagen, dass Sie den Vektor c darstellen können als Linearkombination von 3 mal b plus 1,5 mal a. Und dann wären diese 3 und diese 1,5 die Koeffizienten in der Linearkombination. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe in den Funktionenraum, da sehen Sie, dass ich die Wellenfunktion Psi darstellen möchte als Linearkombination von Phi H1SA und Phi H1SB und CA und CB sind die Koeffizienten, so wie es hier die 3 und die 1,5 sind. Vielleicht hilft es ein bisschen, sich vorzustellen, was diese Koeffizienten sind. Okay. Jetzt möchte ich gerne ein Integral aufschreiben, von dem Sie erkennen sollten, was das Ergebnis ist. Das Integral sieht so aus. Ich integriere über CG Stern. Ah nein. Entschuldigung, ich schreibe das Integral noch nicht auf. Ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe hier mit Ihnen diskutiert, dass diese Koeffizienten CA und CB im Betrag gleich sein müssen. Und habe vorgeschlagen, das könnte man dadurch realisieren, dass CA gleich CB ist oder CA minus CB ist. Und damit möchte ich Ihnen gerne zwei Wellenfunktionen Psi vorschlagen. Nämlich einmal die Wellenfunktion Psi gerade. Diese Wellenfunktion könnte man schreiben als C gerade mal Phi H1SA plus Phi H1SB, Klammer zu. Was ist hier passiert? Hier sind die Koeffizienten CA und CB gleich. Das sehen Sie daran, dass beide Funktionen H1SA und H1SB ein positives Vorzeichen haben und ich den Koeffizienten nach vorne gezogen habe und CG getauft habe. Das wäre eine gerade Wellenfunktion. Und ich gebe Ihnen das andere Beispiel. Psi U könnte sein CU mal Phi H1SA minus Phi H1SB. Und bei beiden wäre erfüllt, dass der Betrag der jeweiligen Koeffizienten der gleiche wäre. Okay, und ich kann Ihnen sozusagen vorwegnehmen, dass diese Funktion Psi G später stabile Moleküle beschreiben wird. So, und jetzt kann ich zu meinem Integral kommen. Ich möchte gerne das Integral aufschreiben, CG Stern, Klammer auf, Phi Stern, H1SA plus Phi Stern H1SB, Klammer zu, mal CG, mal Klammer auf, Phi H1SA plus Phi H1SB, Klammer zu, und ich integriere über alle vorkommenden Koordinaten, deswegen schreibe ich da d tau hin. Was ist das Ergebnis dieses Integrals? Was sagen Sie da oben? Das müsste 1 sein, genau. Warum? Weil hier CG 4H1SA plus 4H1SB gerade Psi ist. Und das heißt, wir haben hier das Integrat über Psi Stern Psi. Und wenn Psi eine ordentliche Wellenfunktion sein sollte, dann muss Psi Stern Psi Integral 1 ergeben, weil die Gesamtwahrscheinlichkeit, irgendeine Konstellation zu finden, eben 1 sein muss. Oder mit anderen Worten, so normiere ich die Wellenfunktion Psi. Können Sie dazu was fragen? Okay, dann hoffe ich, dass das klar ist. Und jetzt kann man dieses Integral, also was muss man jetzt machen? Jetzt muss ich irgendwelche Wellenfunktionen miteinander multiplizieren und kann das Integral ein bisschen zerlegen. Das ist CG Quadrat mal Klammer auf Integral phi h 1 sa mal phi h 1 Entschuldigung phi h 1 sa Stern mal phi h 1 sa d tau. Das ist der erste Summand multipliziert mit dem ersten Summanden. Jetzt kommt plus Integral phi h phi Stern h 1 sb phi h 1 sb d tau. Das ist der zweite Summand multipliziert mit dem zweiten Summanden. Und was man jetzt noch braucht, sind natürlich die gemischten Terme plus. Und dann sehen Sie, habe ich einmal phi h 1 sa Stern plus mal phi h 1 sb und phi h 1 sb Stern mal phi h 1 sa. Und das kann ich zusammenfassen zu 2 mal Integral phi Stern h 1 sb phi h 1 sa d tau, Klammer zu. Und dann wissen Sie, was das erste Integral ergibt? Ja? Gibt 1, genau, weil die phi h 1 sa sind normiert. Und wenn Sie über phi Stern phi integrieren, kommt 1 raus. Also das ist 1. Das zweite Integral ist auch 1, weil die phi h 1 sb auch normiert sind. Und das hier ist schwieriger. Und das Ding nennt man Überlappungsintegral. Und es ist so wichtig, dass es doch einen extra Namen bekommt. Das wird SAB genannt. Wenn A und B, die beiden Kerne, am gleichen Ort wären, was eine sehr hypothetische Annahme ist, aber wenn die am gleichen Ort wären, dann würden Sie sehen, dass phi h1sa und phi h1sb das gleiche sind. Das ist nämlich dieser exponentielle Abfall vom Kernort. Und dann wäre dieses Integral 1. Das ist so wichtig, dass ich es nochmal sage. Wenn Kern A und Kern B am gleichen Ort wären, dann wären diese beiden Wellenfunktionen gleich und das Integral würde 1 ergeben. Wenn die Kerne sehr weit voneinander entfernt sind, dann ist an jeder Stelle, wo die Wellenfunktion phi h 1 sa einen von 0 unterschiedlichen Wert hat, die Funktion phi h 1 sb 0. Sie kennen diese Argumentation. Ja? Wir haben am Kernort haben wir jeweils irgendwie so eine exponentiell abfallende Funktion. Und wenn die keinen Überlapp hat, dann ist das Integral 0. Wenn die aber irgendwie näher zusammenkommen, dann sehen Sie, dann hat das Integral hier einen Integranten, der von 0 an einer bestimmten Stelle unterschiedlich ist, und das Signal, und das Integral gibt einen von 0 unterschiedlichen Wert. Wofür steht Tau? Das ist dieses d Tau hier. Damit drücke ich mich darum, zu erläutern, worüber genau man integriert. Sie wissen es aber eigentlich. Wir haben hier Funktionen, die von den Koordinaten des Elektrons abhängen. Das heißt, es wäre sowas wie zum Beispiel dx, dy, dz oder sowas, wenn Sie in kartesischen Koordinaten schreiben würden. Wenn Sie in Kugelkoordinaten argumentieren würden, müssen Sie noch ein bisschen aufpassen, ja, weil wir Kugelkoordinaten mit unterschiedlichem Ursprung für die Funktion a und die Funktion b haben. Dann müssten Sie da noch mal ein bisschen mit den Koordinaten aufpassen. Um all diese Probleme zu umgehen, nenne ich es einfach d tau. Und also Sie sehen ja, wir können trotzdem relativ gut voranrechnen. Haben Sie eine Frage dazu? Wie kommt man auf das hier? Also zunächst mal, Sie sehen, dass wir hier ein Integral haben und der Integrant ist ein Produkt aus diesen beiden Klammern. Diese beiden Klammern müssen Sie ausmultiplizieren und damit ergibt sich hier vorne dieses Integral aus erster Summand mal erster Summand. Dieses Integral ergibt sich aus zweiter Summand mal zweiter Summand und dieses Integral ergibt sich aus erster Summand mal zweiter Summand plus zweiter Summand mal erster Summand. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, stellt man fest, dass diese beiden Beiträge gleich sind. Und deswegen schreibe ich einfach nur zweimal und ich habe hier geschrieben zweiter Summand mal erster Summand. Und warum müssen die gleich sein? Weil es keinen Unterschied macht, ob ich Erstkern A oder Erstkern B schreibe. Und deswegen kommt man hier zu dieser 2. Die Frage war, ich hätte behauptet, dass das Integral 0 wäre. Ich streite natürlich alles ab. Welches Integral soll 0 sein? Ah, okay, ich bin einverstanden. Ich behauptete, dass dieses Integral 0 gibt, wenn die beiden Funktionen so aussehen. Und ich erkenne einen schrecklichen Fehler, und zwar nicht in der Mathematik, sondern in meiner Herangehensweise, weil ich denke, naja, das wissen die ja alles. Und ich komme darauf, weil ich das letzte Woche alles 5-mal erklärt habe, aber mir ist jetzt gerade klar geworden, das habe ich dem vierten Semester Chemie erklärt und gar nicht Ihnen. Deswegen kann ich noch ein wenig ausholen. Was Sie daran übrigens auch sehen, ist, dass Überlappintegrale wichtig sind, weil man es offensichtlich immer wieder braucht. Also, wären Sie damit einverstanden, dass das hier phi h1sa ist und das hier wäre phi h1sb? Da das reelle Funktionen sind, ist ob Stern oder nicht Sternschnuppe. Ja? Sind Sie einverstanden? Ja. Und jetzt will ich dieses Integral ausrechnen. Die Rechenvorschrift für dieses Integral ist, multipliziere phi h1sa mit phi h1sb und dann integriere darüber. Jetzt multipliziere ich diese beiden Dinge miteinander. Da fange ich an am ersten Ort, zum Beispiel hier. Hier hat die Funktion phi h1sa einen Wert, was weiß ich, 0,7. Den muss ich jetzt multiplizieren mit dem Wert der zweiten Funktion an dieser Stelle. Der ist aber 0. Das heißt, das Produkt der beiden Funktionen ist 0. Das Produkt der beiden Funktionen ist hier 0, hier 0, hier 0, hier 0, überall 0. Weil entweder die eine Funktion oder die andere Funktion oder beide Funktionen an einer Stelle 0 sind. Das heißt, ich integriere über 0 und deswegen kommt 0 raus. Anders ist die Situation, wenn die beiden Funktionen miteinander überlappen, wie man es kaum schöner hätte darstellen können als so. Hier sehen Sie, dass an dieser Stelle das Produkt der beiden Funktionen 0 ergibt. Weil zwar die erste Funktion einen Wert hat, aber die zweite Funktion den Wert 0. Aber hier in diesem Überlappbereich haben beide Funktionen einen Wert, der ungleich 0 ist. Und An dieser Stelle gibt das Produkt im Integral einen Wert und darüber integrieren Sie. Und deswegen kriegen Sie ungefähr sowas, was ich hier jetzt schraffiert habe. Und dieser Wert wird dann besonders groß, wenn der Überlapp komplett ist, nämlich dann, wenn die beiden Kerne am gleichen Ort sind und das meine Funktion 4h1sa und ich male vielleicht fairerweise mit Farbe die Funktion 4h1sb drüber, dann ist der Überlapp maximal. So, und jetzt wissen Sie, dass 1 rauskommen muss. Warum muss 1 rauskommen? Weil die beiden Funktionen normiert sind. Und deswegen kann dieses Überlappungsintegral SAB Werte zwischen 0 bis 1 annehmen. Und damit kann ich aufschreiben, dass wir hier CG Quadrat 2 plus 2 SAB finden. Oder mit anderen Worten, da das 1 sein muss, aufgrund der Normierungsbedingungen, folgt daraus, dass CG gegeben ist als 1 durch Wurzel 2 plus 2 SAB. Und damit haben wir die Normierung des Molekülorbitals erschlagen. Ah, Sie honorieren den Augenblick nicht. Wir haben gerade eben ein Molekülorbital konstruiert. Das Molekülorbital sieht so aus, Psi G ist gleich CG. Was zum Geier ist CG? Das steht hier. Das ist 1 durch Wurzel 2 plus 2 SAB. Wobei SAB dieses Integral ist. 4H1SA haben wir auf einer Tafel, die man aus irgendeinem Grund nicht sieht. Aber wo ist es? 4H1SA steht da oben irgendwo. Das ist 4H1SA. Und wir haben 4H1SB. Das heißt, wir haben das gesamte Molekülorbital. Und zum feierlichen Abschluss würde ich es Ihnen hier nochmal einblenden. Dieses Molekülorbital sieht so aus wie diese blaue Linie.